Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Kongress für bewusste Schwangerschaft, Wochenbett und Kinderzeit, Elternzeit. Heute ist das Thema Ernährung und Autoimmunerkrankungen und das Mikrobiom. Also ein sehr spannendes Thema, auch wenn es erstmal gar nicht so spannend klingt. Und ich freue mich sehr, die liebe Raffaella begrüßen zu dürfen. Hallo Raffaella.
Hallo liebe Franka, ich freue mich total mit dabei zu sein. Also es ist eine riesen Herzensangelegenheit von mir und ja, also total spannend, was du da auf die Beine gestellt hast und toll, dass ich da ja meinen Teil dazu beitragen darf.
Ja, sehr gerne. Ich habe eben erst mal gedacht, das Thema Ernährung, naja, das kennt man schon, aber du hast so viel zu sagen, es ist so spannend, was du für Erfahrungen gemacht hast, was du anbietest und so. Erzähl doch erst mal ein bisschen, wie kam es dazu?
Ja, also ich sage dann immer, ich versuche mich jetzt kurz zu halten, aber eigentlich ist das gar nicht so richtig möglich, aber ich versuche mich kurz zu halten. Also ich arbeite aktuell als Darmcoach, habe eine Praxis in Hamburg, aber biete auch vieles einfach online an und bin, wie gesagt, ein Ernährungscoach, der spezialisiert ist auf dem Darm. Und betreue eben auch ganz viele schwangere Frauen, weil ja das Thema einfach so super präsent ist und eine Herzensangelegenheit von mir ist, in dem Sinne, dass ich eben selbst 3 Autoimmunerkrankungen habe, die natürlich auch über die Generationen weitergetragen wurden. Das heißt, ich bin nicht ausschließlich die Einzige in der Familie, die Autoimmunerkrankungen hat. Aber ja, ich habe die volle Ladung mit 3 Autoimmunerkrankungen und habe mich natürlich in dem Bereich nach und nach auch zusätzlich spezialisiert, weil ich gemerkt habe, okay, es betrifft ganz viele Kunden von mir, die zu mir kommen wegen Darmproblematiken und mir dann auch gesagt haben, Mensch, bei meinem Kleinen fängt das jetzt auch schon an. Und das war so für mich der Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann als Ernährungscoach so viel mehr tun als auch schon präventiv für die nächste Generation. Und ich spezialisiere mich jetzt zusätzlich auf dieses Thema und so bin ich an das ganze Thema herangekommen, aber natürlich auch, weil ich selbst dieses Gefühl kenne, eben Autoimmunerkrankungen zu haben und ich finde, wenn nur eine kleine Möglichkeit besteht, dass man so ein bisschen Positives tun kann, schon in der Schwangerschaft oder auch schon davor, dann sollten das auf jeden Fall mehrere Menschen wissen. Und ich betreue eben in meiner Praxis oder auch online ganz viele Frauen in dem Bereich, die auch wissen, dass vielleicht in der Familie auch die ein oder andere Autoimmunerkrankung vorhanden ist. Und ich finde es einfach toll, dass immer mehr Menschen eben darauf achten und ja, hoffe natürlich, dass hierüber einfach ein bisschen Wissen gesammelt wird. Und es geht ja vor allem um Wissen. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, mach dies, mach das, sondern einfach mal zu schauen, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten? Und das ist so, ja, so bin ich zu diesem ganzen Thema gekommen.
Ja, und ich glaube, es ist vielen noch gar nicht bewusst, dass man mit Ernährung wirklich da ganz viel machen kann. Und es ist so, dass die Autoimmunerkrankungen unglaublich zunehmen und die ganze Problematik, die Darmproblematik unglaublich zunimmt und das wohl auch in Zukunft noch viel wie eine Lawine, habe ich das Gefühl, werden wird. Und da ist es so wichtig, wenn man wirklich weiß, man kann so früh was machen und ist nicht ausgeliefert diesem Thema. Das finde ich total
Absolut.
Wichtig. Kannst du ein bisschen erzählen, wie deine Autoimmunerkrankungen anfingen oder wie deine Geschichte damit anfing? Das finde ich auch spannend.
Also meine erste Autoimmunerkrankung habe ich mit 6 Jahren diagnostiziert bekommen. Bedeutet, die habe ich natürlich nicht mit 6 Jahren das erste Mal gehabt, sondern eigentlich schon seitdem ich ein ganz, ganz kleines Kind war, habe ich gemerkt oder hat meine Mama gemerkt, irgendetwas stimmt nicht. Die erste Autoimmunerkrankung, die ich diagnostiziert bekommen habe, ist die ist die Hashimoto-Thyreoiditis. Mhm. Das kennen sicherlich jetzt viele. Diese Autoimmunerkrankungen sind gibt wirklich viele Menschen, die darunter leiden. Und es war wirklich ganz, ganz, ganz früh. Und schon damals, jetzt heute als Ernährungscoach, weiß ich, man hätte mir eigentlich sagen müssen oder meiner Mama, Das ist so eine Einstiegsautoimmunerkrankung. Bedeutet, bekommt man die und wird die nicht richtig eingestellt, führt es dazu, dass weitere Autoimmunerkrankungen dazukommen. Und hätte ich das gewusst oder hätte meine Mama das gewusst, hätten wir natürlich extrem darauf geachtet, haben wir aber nicht. Also kam irgendwann im Laufe meines Lebens die zweite Autoimmunerkrankung und in Kombination die dritte Autoimmunerkrankung, einmal eine rheumatoide Arthritis und einmal eine Tagliato-Arteritis, eine ganz seltene rheumatische Gefäßerkrankung. Und ich musste dann extrem viele Medikamente zu mir nehmen. Also wirklich ganz, ganz hoch dosiert Cortison, Aspirin, Pantoprazol, unterschiedliche Spritzen. Ich musste zweimal in der Woche mich spritzen mit Metex oder MTX, je nachdem, wer es jetzt kennt, der weiß ganz genau, wie sich das anfühlt und auch mit einem anderen Mittel. Und irgendwann hatte ich wirklich relativ früh schon in meinem Leben ja ganz starke Darmprobleme gehabt. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Ich konnte teilweise gar nicht mehr richtig rausgehen, wusste gar nicht, wie ich, habe mir Gedanken gemacht, wie ist es denn, wenn ich irgendwann mal arbeite? Wie bestreite ich denn dann meinen Alltag? Was mache ich dann? Ich war noch ganz weit entfernt von wirklich erwachsen sein und jeden Tag arbeiten, aber ich hatte schon totale Ängste. Und das war dann der Zeitpunkt nach vielen Jahren, nachdem ich auch gemerkt habe, eigentlich haben die Schilddrüsentabletten, die ich genommen habe, und das kann ich wirklich nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Es gibt bestimmt Menschen, bei denen die super funktionieren. Ich im Alltag habe natürlich nicht viel Kontakt mit Menschen, wo die Schilddrüsentabletten funktionieren, weil viele eben zu mir kommen und sagen, ich habe ein Hashimoto und ich nehme Medikamente schon so viele Jahre und ich bin müde, ich nehme an Gewicht zu, ich habe schlechte Haut, fühle mich irgendwie total depressiv, was soll ich machen? Und bei mir war es wirklich so, wir haben die Schilddrüsentabletten von Anfang an, also vielleicht mal die ersten Jahre als kleines Kind, vielleicht als ich es auch noch nicht so richtig mitteilen konnte, also mit 12, 13, 14 und dann einfach ellenlang habe ich gar nicht gewusst, für was ich die Tabletten nehme, weil ich wirklich überhaupt gar keine Verbesserung gespürt hatte. Und dann kamen ja auch die anderen Autoimmunerkrankungen und dann irgendwann, als es wirklich zu viel für mich war, habe ich angefangen mit der Ernährung, und habe Stück für Stück es geschafft, die ganzen Medikamente zu reduzieren. Es war ein total langer Weg, weil ich natürlich in dem Bereich nicht viel Unterstützung bekommen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe es geschafft, eben komplett alle Medikamente zu reduzieren. Und heute sitze ich hier, habe drei Autoimmunerkrankungen und muss keinerlei Medikamente nehmen. Und ich finde,
Unglaublich, also finde ich unglaublicher Erfolg, und das kann man sich fast gar nicht vorstellen, weil wirklich viele Ärzte das einfach nicht wissen und darüber nicht Bescheid wissen und dadurch das auch nicht an ihre Patienten weitergeben können, ne?
ja, und es wird auch immer gesagt, Mensch, wenn Sie die Erkrankung schon lange haben, dann kann man da auch eh nichts mehr machen. Die Hashimoto hatte ich mit 6 Jahren, egal wo ich hingekommen bin. Mir wurde immer gesagt, naja, also was sollen wir da noch machen? Die Zeit ist abgelaufen. So heute weiß man ja, die Hashimoto, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also die muss man nicht das ganze Leben lang haben. Aber ich finde, wenn ich das geschafft habe, dann können das auch andere schaffen. Und dann, und mir ist aber die Prävention vor allem wichtig. Warum immer diese Dinge weitergeben von Generation zu Generation, wenn man schon vorab eben in der Schwangerschaft und auch schon vor einer Schwangerschaft dafür sorgen kann, dass es dem eigenen Darmmikrobiom, also der eigenen Gesundheit und damit eben auch dem Immunsystem gut geht und dann später auch dem Immunsystem des Babys, was dann ja nun mal mitgetragen wird im Bauch und in einem ist und man einfach ja schon jetzt weiß, dass man 50% des eigenen Darmmikrobioms an das Baby weitergibt. Also zu 50% kann man dafür sorgen, dass das Immunsystem wirklich gepusht wird, dass dem Baby gut geht und das ist natürlich eine totale Verantwortung, aber wie du auch schon eben gesagt hast, so eine tolle Chance. Die haben nur wir. Und die können wir nutzen. Wir können es auch sein lassen und können sagen, Mensch, das ist mir irgendwie zu viel. Oder wir können sie nutzen. Liegt jedem, also es kann jeder für sich entscheiden. Aber ich finde es nur wichtig, dass man zwei ist.
Und vor allem auch wieder die Selbstverantwortung ist da so wichtig, sich eben nicht auf Ärzte zu verlassen, sondern selbst die Verantwortung zu übernehmen. Und was eben auch auffällig ist, dass die Hashimoto tatsächlich so sehr um sich greift, auch besonders in der Schwangerschaft, oft durch eine Schwangerschaft ausgelöst. Und dass man eben wissen sollte, dass das die Einstieg oder eine Einstiegsautoimmunerkrankung ist, dass da gut noch was nachfolgen kann und es deshalb in dem Moment, wenn man es als Schwangere vielleicht diagnostiziert bekommt, es sich wirklich lohnt, noch was zu machen. Und was, glaube ich, auch vielen nicht bewusst ist, dass eben auch Kinder das schon haben können. Also, dass oft auch dann nicht erkannt wird bei kleinen Kindern, weil das die Ärzte eben noch nicht so darauf achten. Das ist, finde ich, wichtig und eben auch, wenn man es selber hat, dass man dann möglichst schnell was tut und dass das Immunsystem im Darm sitzt und deshalb der Einfluss des Darmes so sehr groß ist. Das wollte
Ja,
ich auch noch sagen.
also ich habe das auch jetzt noch in meinem Praxisalltag, dass ja die, vor allem Frauen, die merken, okay, irgendetwas stimmt mit meiner Schilddrüse nicht, dass sie dann zum Arzt gehen, zur Blutentnahme und ganz standardisiert der TSH gemessen wird. Und alle, die hier zuschauen und die vielleicht ähnliche Problematiken haben, der TSH ist nicht ausreichend.
Ja,
Man
absolut.
benötigt mindestens FT3 und FT4, mindestens. Da gibt es noch ganz viele andere Parameter, die abgenommen werden können, beziehungsweise die dann mit in die Analyse mit einbezogen werden können. Aber der TSH ist nicht ausreichend. Und das sage ich, weil bei mir als kleines Kind ausschließlich der TSH gemessen wurde. Das heißt, relativ schnell hat der Kinderarzt bemerkt, okay, wir gucken mal Schilddrüse. Und jahrelang wurde der TSH gemessen. Und der TSH war immer gut und der TSH war auch noch gut, als die Hashimoto diagnostiziert wurde. Erst ab dem Moment, wo FT3, FT4 und auch ein paar Antikörper getestet wurden, habe ich die Diagnose bekommen. Der TSH reicht nicht aus. Es ist wirklich ganz wichtig. Ich bekomme jeden Tag immer wieder die Info. Nein, mein Arzt hat gesagt, der TSH reicht aus. Wir brauchen die anderen Werte. Wirklich darauf bestehen. Also eben auch diese Verantwortung, von der du geredet hast, wirklich fordern. Das ist unser Körper. Das ist so total lieb, wenn ein Arzt ein bisschen die Arbeit abnimmt und die machen ja auch ihren Job. Es ist wirklich im Alltag eines Arztes auch schwierig, allem nachzugehen. Wir kennen das ja selbst, wenn wir im Wartezimmer sitzen und da sind ganz, ganz viele Leute, die auch ähnlich, also die vielleicht chronische Erkrankungen haben, aber auch vielleicht was Akutes und da jetzt sitzen und ganz dringend Hilfe benötigen. Das heißt, das ist schon eine Flut an unterschiedlichen Fällen, die da einem Arzt oder einer Ärztin im Alltag so begegnet. Es ist relativ schwierig, allen gerecht zu werden. Und es ist auch irgendwie ja gar keine Kritik in dem Sinne an Ärzten, sondern man muss einfach selbst Verantwortung übernehmen. Man muss sich selbst ja auch Informationen holen oder selbst gucken, was für Bedürfnisse habe ich, wie können die gestillt werden. Wie kann ich auch ja richtig in so ein Arztgespräch reingehen? Das ist etwas, was mir auch in den Coachings ganz wichtig ist, da zu schulen. Wie ist denn so eine Sprecherrolle in einem Arzt-Patienten-Gespräch? Wie auch jetzt ich meine, das merke ich immer wieder, das erste Mal, dass ja vor allem Frauen wirklich engen Kontakt mit Ärzten haben, wenn sie denn keine chronischen Erkrankungen vorher hatten, ist wirklich in der Schwangerschaft dieses regelmäßige zur Kontrolle gehen, auch mal zur Blutentnahme und da so ein bisschen drauf vorbereitet zu sein, zu gucken, Mensch, wie könnte das Gespräch denn jetzt positiver für uns alle oder erfolgreicher ablaufen, ist auch ganz, ganz wichtig, damit man auch das Gefühl hat, Mensch, man kann das auch ja, in die Richtung lenken, die einem wichtig ist und die Fragen stellen, die einem jetzt wichtig sind und auf die man gerne eine Antwort hätte. Also ein Gespräch, darauf kann man sich vorbereiten. Das ist auch in der Schwangerschaft ganz wichtig, sodass man nicht einfach nur hingeht und sich Sachen anhört und zur Blutentnahme geht, sondern dass man auch weiß, was passiert denn da eigentlich in meinem Körper? Was wird denn ja jetzt abgenommen? Warum? Für was ist das wichtig? Das ist auch etwas, was ich denke, was immer mehr dazukommen muss in den Alltag, dass man versteht, man kann nicht einfach nur zum Arzt gehen, sondern man muss da irgendwie in irgendeiner Weise auch mit ein bisschen Wissen mit reingehen, damit man das richtig sinnvoll für sich nutzen kann.
Total gut. Weil es ist wirklich so, es wird in der Schwangerschaft das große Blutbild gemacht und da denken alle, ja, im großen Blutbild ist alles drin. Das geht mir auch so in meinen Coachings, dass die Leute sagen, ja, aber da wird doch alles gemessen und das ist gar nicht so. Und ich habe es selbst mal getestet. Ich habe eben gesagt, ich möchte gerne mal meine Schilddrüse untersuchen beim Arzt und ich weiß eigentlich schon ziemlich viel. Und dann haben die gesagt, und ich habe gesagt, ich möchte eben nicht nur den TSH. Und da haben die richtig gesagt, nein, der TSH reicht, mehr machen wir nicht. Also ich musste da richtig streiten sozusagen. Und die Ärzte haben eben oft keine Zeit. Die haben wirklich, wie du sagst, sie sind so überlastet, dass die es nicht schaffen, sich abends vielleicht noch fortzubilden auf eigene Initiative und sich über sowas dann vielleicht schlau zu machen und haben das mal gelernt, ja, TSH reicht. Und dann bestehen die da drauf und sagen, ich bin der Arzt, ich weiß Bescheid. Und wichtig ist, wir haben das Recht. Wir können sagen, nein, ich möchte aber das auch noch genossen
Absolut.
haben. Ja.
Ja, absolut. Ja, also wirklich, Praxisalltag ist bei Ärzten ein ganz anderer. Also bei mir ist so, ich habe eine bestimmte Anzahl an Kunden oder Kundinnen, die ich annehme, und dann ist Schluss. Dann sage ich, nein, das ist mir zu viel. Das kann ein Arzt natürlich, gibt es die Möglichkeit, dass sie sagen, wir nehmen keine neuen Patienten an, die sie aber in der Kartei haben. Die können ja jederzeit kommen, und es sind einfach sehr, sehr viele am Tag da. Und da ist der Alltag aber ein ganz anderer. Also ich selbst könnte das so nicht leisten. Ich könnte dann auch abends mich nicht hinsetzen und noch weiter forschen oder recherchieren für einzelne Patienten. Und das muss einem als Patient oder als Patientin einfach bewusst sein, dass das unmöglich ist, dass man entweder diese Aufgabe selbst übernimmt oder sich vielleicht auch Hilfe auf anderen Wegen holt, also ganzheitlich eben arbeitet und mit anderen Therapeuten arbeitet. Aber so viel kann man mehr nicht verlangen von einer Person, die den ganzen Tag in der Praxis sitzt, eben Menschen abarbeitet. Die sitzt nicht abends zu Hause und recherchiert noch über einzelne Fälle. Das ist nicht möglich. Was mir
Und
total am Herzen.
dazu gibt es Leute wie uns, die sich wirklich auch dann für den Einzelfall Zeit nehmen können und sich da auch wirklich reinknien können, ne? Wenn man es eben nicht selber schafft.
Ja, absolut. Das ist ja unsere Aufgabe. Es ist quasi, ja, eine super Ergänzung, je nachdem, was für Probleme vorhanden sind oder was für Wünsche vorhanden sind. Ja, total. Was ich eben noch sagen wollte, was mir ganz, ganz doll am Herzen liegt, also ganz wichtig ist, natürlich ist der Bereich, und wir hatten eben schon mal kurz darüber geredet, Ernährung und Schwangerschaft, da passiert auch schon seit den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel. Und da wird viel, wenn man googelt oder irgendwelche Bücher liest, da wird einem relativ viel übermittelt. Das heißt, es ist auch etwas, wo die eine oder andere Frau auch schon ein paar Informationen hat. Und ich weiß nicht, ob jetzt es bei der einen oder anderen klingelt, aber ganz oft, wenn es um das Thema Ernährung und Schwangerschaft geht, da kommen dann so Schlagwörter wie Luvendiät auf oder so Tipps und Tricks, wie man ja die Geburt schneller gestalten kann oder vielleicht schmerzfreier gestalten kann. Und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, dass man darauf achtet, dass man diese Formen nicht so genau nimmt, wie sie oftmals auf Blogs oder unterschiedlichen Webseiten eben kommuniziert werden. Es ist ganz, ganz schwierig. Das ist so, wenn man das Thema Ernährung, Schwangerschaft googelt, ploppt sofort Luvendiät auf, und so kannst du dich ernähren und diese Kohlenhydrate nimmst du aus der Schwangerschaft raus, damit die Geburt schneller verläuft. Und das ist wirklich ein ganz, ganz prekäres Thema, wo selten drüber geredet wird, dass man nicht in der Schwangerschaft anfangen kann, solche relativ extremen Ernährungsumstellungen durchzuführen. Das funktioniert nicht, denn man kommt dann natürlich, je nachdem, welche die Ausgangsernährung war, schon in einen umfangreichen Entgiftungsprozess, und das ist in der Schwangerschaft kontraproduktiv. Und das wissen ganz viele nicht. Ich schreibe darüber immer Artikel, weil mir das wichtig ist. Bitte nicht in der Schwangerschaft so strenge Ernährungsformen durchführen. Wenn man das vorhat, muss man sich darauf vorbereiten. Aber die Luvendiät, die eigentlich fast alle Kohlenhydrate streicht, das einfach 6 Wochen vor der Entbindung zu machen, ist ganz, ganz fragwürdig und kann ich niemandem empfehlen, wird aber so im Alltag relativ oft gemacht. Und da gibt es ganz viele bessere Möglichkeiten, so eine Schwangerschaft gesund zu gestalten, schon von Anfang an, ohne großartig viele Dinge entbehren zu müssen, sondern einfach eine gesunde und intuitive Art zu entwickeln, was einem so in der Schwangerschaft gut tut, weil man ja auch einen höheren Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und unterschiedlichen Dingen hat.
Kannst du da noch ein Stichwort dazu sagen, warum man Kohlenhydrate streichen soll für die Geburt?
Ich kann ja mal erklären, was so das Konstrukt der Luvendiät ist. Also es wurde erkannt, dass ja Frauen, die zum Beispiel eine Diabetes haben, dass sie eine deutlich längere Schwangerschaft haben. Also dass die Schwangerschaft einfach länger geht und dass die meisten Frauen sie als schmerzhafter empfinden. Also hat man sich gedacht, was passiert, wenn man ja, Kohlenhydrate, bestimmte Kohlenhydrate 6 Wochen vor der Entbindung weglässt. Und dann hat man gesehen, dazu gibt es natürlich keine Studien, das wäre natürlich ganz schwierig, aber hat man gesehen oder haben ganz viele Frauen ausprobiert, okay, 6 Wochen vor der Entbindung lasse ich fast alle Kohlenhydrate weg und natürlich auch fast alle Zuckerstoffe. Und dann haben einzelne Frauen gemerkt, dass sie dann eben, dass die Entbindungszeit schneller ist und dass sie weniger Schmerzen spüren. Das hat etwas mit den unterschiedlichen Hormonen zu tun, Prostaglandine, die dann und Oxytocin, die dann eben ausgelöst werden beziehungsweise stärker ausgelöst werden. Und das ist auch alles völlig legitim. Das Problem ist einfach, dass jeder so, ja, eine unterschiedliche Ernährungsweise hat. Also es gibt Leute, die im Alltag schon extrem darauf achten, viel Gemüse zu integrieren, gute Ballaststoffe zu essen, den Fleischkonsum ein bisschen zu reduzieren und haben wirklich schon eine gute Ernährung etabliert. Und dann gibt es Menschen, die das noch nicht so in der Form hinbekommen haben, aber natürlich auch dann von der Lumendiät hören in der Schwangerschaft und denken, Mensch, das probiere ich mal aus. Ganz viele merken nach 3 Wochen, das halte ich nicht aus. Ich kann doch jetzt keine Kohlenhydrate mehr essen, kein Zucker. Aber dann ist ja dieser Entgiftungsprozess schon in die Gänge gekommen. Und Entgiftung in der Schwangerschaft, das bemerkt man natürlich nicht nur selbst. Also kennt man ja selbst, wenn man mal versucht hat, eine längere Zeit keinen Kaffee zu trinken oder mal auf Zucker zu verzichten, dass man in den ersten Tagen wirklich Kopfschmerzen bekommt, fühlt sich total müde. Manche bekommen auch teilweise ein bisschen schlechtere Haut in der Anfangsphase. Das wird dann besser, aber wirklich müde, schlapp und kaputt. Und das ist etwas, was man nicht nur selbst merkt, wenn man schwanger ist, sondern eben auch das Baby merkt. Und das ist eben nicht so sinnvoll. Aber natürlich, auf lange Sicht ist es toll, wenn man einfach erfährt, dass es schön ist, in so eine Schwangerschaft zu gehen und vielleicht schon vorher eine gesündere Ernährung etabliert zu haben, also mit wirklich tollen Ballaststoffen, die man integrieren kann, mit tollen Fetten, die man integrieren kann. Das wäre so das Nonplusultra. Aber so in der Schwangerschaft, 6 Wochen vor der Entbindung, etwas zu verändern in der Ernährung, ist, das muss man vorsichtig angehen. Und da kann ich nur empfehlen, das wirklich mit einer Ernährungstherapeutin zu machen oder jemanden, der sich da auskennt und nicht einfach anzufangen, 6 Wochen vor der Entbindung und das zu Hause auszuprobieren und zu sagen, okay, ich esse jetzt nur noch Fleisch und Gemüse, aber lass alle Kohlenhydrate weg. Und wenn ich Zucker esse, dann ist es vielleicht mal eine Banane oder irgendetwas und lass den ganzen Zucker weg, den vorher der Körper hatte und mit dem er gearbeitet hat als Energie.
Das heißt auch Obst vermutlich, ne, dass man dann auch Obst einschränken soll bei dieser Lumendiät.
Richtig, ja, hast du, genau. Und dann merkt man
Und
schon,
die,
okay, ist schon streng.
ja, und um Obst braucht man ja eigentlich für die Vitamine, das ist, und für die Mineralien, das ist ja wichtig.
Absolut. Ja, bin ich auf deiner Seite. Und ja, aber wie gesagt, also vor der Schwangerschaft vielleicht sich schon mal mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen, wäre natürlich optimal. Also es gibt so viel, was man tun kann. Der Bedarf ist in der Schwangerschaft natürlich noch mal höher, aber man tut sich wirklich einen Gefallen, wenn man vorher auch darauf geachtet hat, alles über die Ernährung aufzufüllen oder je nachdem, das ist heutzutage manchmal nicht mehr möglich, komplett über die Ernährung alles, was man benötigt, aufzufüllen. Manchmal sind es dann doch Nahrungsergänzungsmittel, die bei dem einen oder anderen benötigt werden. Jeder Körper ist anders, das kann man so pauschal nicht sagen. Aber da wirklich darauf zu achten, dass man wirklich gestärkt in eine Schwangerschaft geht, was die Ernährung angeht, dass man sich wohlfühlt, dass man keine Darmprobleme hat und wenn, dass man dem vorher auf den Grund geht, weil einfach die Möglichkeit besteht, wenn man mit einem Darmmikrobiom in die Schwangerschaft geht, was vielleicht einen Reizdarm ähnelt oder man auch wirklich Probleme im Alltag hat mit der Verdauung, dass man das eben weitergibt. Diese Möglichkeit besteht, es wird immer weiter analysiert, da gibt es immer mehr Studien dazu. Und ich finde, das ist eine so natürliche Form. Und da muss nicht so viel extra sein oder das ist keine künstliche Form, irgendetwas anzupassen, sondern ganz natürlich über die Ernährung, über Kleinigkeiten. Und ja, finde ich eine ganz tolle Möglichkeit, ehrlich gesagt. Und ich merke eben in meiner Praxis, in meinem Alltag, ja, dass das einfach sehr gut angenommen wird und dass es einfach nur wichtig ist, dass man das einmal weiß, dass man weiß, hey, wäre doch gar nicht so schlecht, wenn ich da kurz mal vorher drauf achten würde. und das gleich in der Schwangerschaft mit integriere, anstatt dann damit anzufangen, weil ich mich dann mit dem Thema mehr, ja, Ernährung und Gesundheit, Immunsystem auseinandersetze.
Ja, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abschreckend, weil die meisten, die das jetzt anschauen, ja vermutlich schwanger sind. Natürlich ist das Allerbeste, wenn man das vorher macht, bevor man schwanger wird, wenn man sich das alles gut überlegt, sich vielleicht entgiftet vorher, das wäre das Ideal. Aber wenn man das jetzt in der Schwangerschaft hört, also ich weiß es von mir, es ist jetzt schon lange her, aber ich weiß, dass ich in der Schwangerschaft erst angefangen habe, weil da kommt es einfach hoch, dieses Thema, ich möchte ja meinem Baby das Beste mitgeben und
Ja.
vorher ist es einfach, es hat man das nicht so, außer ja, vielleicht wenn man schon autoimmunkrank ist, dann beschäftigt man sich davor schon damit, aber vielleicht. Oder wenn man generell ist jetzt eine Zeit, wo man sich wahrscheinlich schon mehr damit beschäftigt. Aber oft ist es eben so, dass wenn man schwanger ist, dann sagt man, ich möchte ja alles richtig machen, ich möchte alles gut machen. Und dann eben, wenn man vielleicht schon mehr als die Hälfte schwanger ist, was kann man denn dann noch machen? Ist es dann zu spät oder was kann man machen?
Nein, gar nicht. Also es ist überhaupt nicht zu spät. Mir ist es nur wichtig, da, und das habe ich eben schon erwähnt, zu sagen, dass man das nicht alleine macht.
Ja,
Also ich
das stimmt.
weiß, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, weil ich arbeite ja als Ernährungscoach, aber es ist wirklich super, super wichtig.
Ja.
Da unterschätzt man wirklich die Ernährung immens, was das für Auswirkungen hat. Denn alles Positive hat eben auch negative Seiten. Kann, muss nicht, kann aber. Und manchmal kann man im Alltag, wenn man so gefragt wird, wie ernährst du dich denn eigentlich, kann man das super schlecht einschätzen. Man selbst denkt ja, okay, es ist ja einigermaßen okay, mir geht's ja gut, also ist ja meine Ernährung nicht so schlecht. Der eine oder andere würde vielleicht sagen, naja, beim Zucker, da könnte ich schon ein bisschen weniger essen, aber das sind so meistens die Standardantworten. Da kann ich nur empfehlen, mal in ein Gespräch mit einem Coach zu gehen, auch gerne mit mir und mal zu reflektieren, wie ist denn die Ernährung? Das ist wirklich eine Kleinigkeit. Das ist nicht aufwendig. Das ist einfach nur ein Gespräch, wo jemand anderes daneben sitzt und guckt dann, okay, wie ist der aktuelle Stand deiner Ernährung und was können wir jetzt sicher und langsam tun, damit du wirklich in der Schwangerschaft ja positive, einfach das positiv umwandeln kannst, deine Ernährung oder noch so ein bisschen optimieren kannst. Es geht schon mit dem Thema Wasser los, Wasserhaushalt. Auch da hat der ein oder andere, die ein oder andere noch Probleme. Da kann man schauen, wie man das am Anfang optimiert, wie man dann mehr Ballaststoffe hinzufügt, wie man das gesund integriert, die Portion an Gemüse und Obst. Und das sind so die Basics. Damit fängt es an und da merkt man schon, okay, das sind wirklich Basics, das ist jetzt noch nicht so detailliert, aber da merkt man, wie kleinteilig man da rangehen muss. Aber auf jeden Fall in der Schwangerschaft kann man, und das ist wirklich super, wenn man auch dann wirklich zu dem Thema findet, kann man ganz, ganz viele tolle Dinge tun und integrieren, so dass es sicher ist. Aber ich würde wirklich empfehlen, dass man da einfach mal mit jemandem drüber spricht, damit man richtig reflektiert, wie ist denn eigentlich die eigene Ernährung? Ist die so okay oder sind da vielleicht doch Kleinigkeiten mit drin, wo mir jetzt jemand, so ein Profi sagen würde, Mensch, nee, das ist etwas, was eigentlich gar nicht so gesund ist, aber ja, das bemerkt man einfach selbst nicht. Also ich bekomme ja tagtäglich dann von meinen Kunden dieses Food Tracking und hatte natürlich vorher dann auch schon ein langes Anamnesegespräch und da die meisten gehen nicht davon aus, dass die Ernährung irgendwie, dass da jetzt irgendwie total etwas total schlimm läuft. Es sind Kleinigkeiten. Es ist nie so, dass man irgendetwas Schlimmes isst oder irgendwas total doof läuft. Es ist wirklich, es sind Kleinigkeiten, die zu großen Veränderungen führen können. Und in der Schwangerschaft fängt man eben ganz, ganz langsam an, wenn man die Ernährung umstellt. Das macht man nicht von heute auf morgen, sondern dafür nimmt man sich Zeit. Dafür hat man Gespräche vorher. Es geht auch so ein bisschen darum, welche Erkrankungen liegen vielleicht schon in der Familie vor. Gibt es vielleicht schon Diabetes in der Familie oder Schilddrüsenerkrankungen oder eben auch andere Erkrankungen? Auch all das achtet man eben. Das heißt, man stürzt sich nicht komplett direkt auf die Ernährung und verändert alles, sondern man hat einfach ganz viele Gespräche vorher, die das, ja, die Umstellung auch einfach sicher gestalten. Und das ist ja das Wichtigste in der Schwangerschaft, dass es sicher abläuft und dass es ja den eigenen Bedürfnissen des Körpers gerecht wird und man auf keinen Fall in einen Entgiftungsprozess kommt.
Ich glaube, der Schlüssel ist auch nicht einfach was wegzulassen, sondern das zu ersetzen. Also das fällt mir jetzt gerade ein mit dieser Lugendiät, wenn man einfach alles weglässt, dass man dann in den Mangel kommt. Und wenn man eben das mit einem Fachmann, Fachfrau bespricht, dass es dann darum geht, was kann man stattdessen nehmen. Und ich wollte auch noch sagen, dass es so ist, dass unser Gesellschaftsbild der Ernährung so schlecht ist, dass man praktisch das Gefühl hat, man ernährt sich gesund, weil es ja alle anderen so machen, aber es ist nicht gesund. Also das ist ein falsches Bild, was unsere Gesellschaft gibt und auch die Gesellschaft für Ernährung und die DGE. Einfach diese Vorschläge, die die macht oder was man zu sich nehmen sollte, dass das nicht gut ist und dass man das wirklich hinterfragen sollte, so als Gesamtbild in unserem
Ja, also
Leben.
diese Vorschläge sind teilweise sehr veraltet. Also
Ja.
das ist wirklich manchmal total erschreckend. Die versuchen, sie immer wieder zu erneuern, kommen aber lange nicht an das dran, was eigentlich im Alltag so in Ernährungspraxen normalerweise so wird den Kunden und Kundinnen mitgegeben wird. Also es ist trotzdem immer noch sehr, sehr veraltet, wie gesagt. Und ja, die gesunde Ernährung, und das ist eben auch ganz wichtig und total gut, dass du es angesprochen hast, es gibt keine gesunde Ernährung in dem Sinne. Gesund ist relativ. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe drei Autoimmunerkrankungen und irgendjemand würde mir sagen, Mensch, das ist gesund und dies ist gesund, dann würde ich sagen, das kann für dich super gesund sein. Für mich ist es nicht gesund. Es gibt auch genügend Menschen, die eben mit einem Reizdarm zu mir kommen, denen dann gesagt wird, Mensch, du musst mehr Sport machen, du musst mehr Gemüse essen und Gemüse, also ein hoher Anteil an Ballaststoffen und eben Sport, also viel Bewegung, die auch rund um den Bauch, um Magen-Darm ist, tut eben nicht gut. Das macht es alles noch schlimmer, weil der Darm in dem Moment schon so gereizt ist, dass er Ballaststoffe, also den Ballast quasi, das, was schwierig ist zu verdauen, das bekommt er gar nicht mehr hin. Das heißt, die gesunde Ernährung ist super relativ. Auch bei Hashimoto achtet man ja auf einzelne, ja, bestimmte Faktoren, die man oder bestimmte Gemüsesorten, die man vielleicht auslässt, die aber der ein oder andere dann trotzdem gut verträgt. Zum Beispiel ich achte darauf, ich esse eigentlich wenig Maisprodukte, weil ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut. Irgendwann habe ich natürlich gemerkt, okay, es liegt an der Hashimoto, das tut einfach der Schilddrüse in den Momenten nicht gut, das lasse ich raus und habe es dann immer mal wieder versucht zu integrieren. Wo der andere sagen würde, Mensch, nur ein bisschen Mais ist doch auch Gemüse, oder? Und so ist es halt. Also Ernährung ist individuell und wirklich eine gesunde Ernährung in Anführungsstrichen für sich zu finden, ist ein Prozess, der ganz individuell gestaltet ist, wo man wirklich schaut, vertrage ich das eigentlich? Geht es mir eigentlich damit gut? Oder wie ist das jetzt auch mit Fetten, unterschiedlichen Fetten? Und da gibt es, also da muss man einfach sich selbst reflektieren und sich auf den Weg machen und seinen Körper ein bisschen kennenlernen. Und dann entwickelt man im Laufe dessen auch einfach so eine Intuition und merkt richtig, was einem gut tut, was einem nicht gut tut, was man gut verdaut, was man noch nicht gut verdaut, aber was immer nur, was sich auch entwickeln kann. Also absolut. Ich habe ja selbst durch die ganzen Medikamente, die ich genommen habe, einen Reizdarm entwickelt. Den hatte ich ein paar Jahre und wusste nicht, dass man damit ja eigentlich gar nicht leben muss. Das war mir gar nicht bewusst, wurde mir auch nie gesagt. Mir wurde gesagt, naja, damit müssen Sie jetzt umgehen, damit müssen Sie jetzt leben. Und ich dachte, okay, das ist ja richtig doof. Und da habe ich so viele Sachen nicht vertragen. Also Kürbis, Süßkartoffel, ganz viele Gemüsesorten, Zwiebeln, Knoblauch. Das haben viele, die einen Reizdarm haben, dass sie eben diese Sorten nicht vertragen. Und das ist alles etwas, was ich jetzt ganz normal essen kann. Das war aber ein Prozess. Und das ist der Weg zur gesunden Ernährung. Es ist ein Weg, der beginnt und der endet nie.
Ja, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass es überhaupt nicht heißt, wenn man jetzt was nicht verträgt, dass man das sein Leben lang nicht verträgt. Das finde ich auch wichtig, weil dann gibt ja auch so wie Histaminunverträglichkeit, dass dann manche sagen, ich kann gar nichts mehr essen. Und wenn man sich aber auf den Weg macht, und da finde ich es nochmal wichtig, diese Reflexion ist so wichtig, und das kann man oft alleine nicht so, die Disziplin hat man oft nicht. Und dann ist es gut, wenn man jemanden hat, mit dem man zusammen das macht, um wie so einen Fahrplan zu entwickeln, dass man das selber oft diese Disziplin einfach nicht hat. Und dann aber die Belohnung ist, dass man später, sozusagen Belohnung, dass man später tatsächlich wieder viele Sachen hinzufügen kann und viel mehr wieder essen kann. Das ist auch nochmal wichtig, ne?
Ja, absolut. Histamin ist auch ein super spannendes Thema. Es ist etwas, Histamintoleranz nimmt immens zu. Und was da auch niemand sagt, ist, dass es gibt wirklich eine Histamintoleranz. Also das ist dann einfach so, dass der Körper am Anfang bestimmte Produkte nicht gut verträgt. Das ist auch immer ganz individuell. Der eine verträgt dann Tomaten, obwohl da sehr viel enthalten ist, der andere nicht, obwohl beide eine Histaminintoleranz haben. Das kann sich aber entwickeln. Das heißt, es kann gut sein, dass man irgendwann Tomaten, Käse vielleicht auch, Zitronen, Wein und das alles, das waren jetzt schlechte Beispiele, aber das alles verträgt. Aber tatsächlich ist es auch so, dass wenn das Darmmikrobiom aus der Balance ist, dass dann oft im Darm Bakterien drin sind, die immens auf Histamin reagieren, obwohl es in dem Sinne keine Histaminintoleranz ist. Man muss nur den Darm in Balance bringen und wieder Bakterien mit einbringen, die eben dafür sorgen, dass diese Bakterien, die so sehr auf Histamin reagieren, ein bisschen verringert werden und nicht so dominant im Darm vorhanden sind. Und das wird ganz vielen nicht gesagt. Das heißt, ganz viele ernähren sich dann histaminarm. Und jeder, der sich mal damit auseinandergesetzt hat, mit einer histaminarmen Ernährung, weiß, dass man total viele gesunde Sachen nicht mehr essen darf oder nicht mehr essen sollte, damit man sich histaminarm ernährt. Was dazu führt, ist, dass das Darmmikrobiom noch mehr in eine Disbalance gerät. Und dann entsteht ein Teufelskreis von, ich ernähre mich histaminarm, aber mir geht es gar nicht besser. Was ist denn das? Muss ich mich noch strenger, also noch histaminarmer ernähren? Oder habe ich da vielleicht noch eine Laktoseintoleranz, was dann meistens auch positiv ist? Dann kommt eine Fructoseintoleranz raus. Und liegt eigentlich nur am Darmmikrobiom, was ein bisschen aufgebaut werden muss. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wenn man mal die Information bekommen hat, sie haben eine Histaminintoleranz, dass man dann einfach auf die Suche geht, ist es jetzt wirklich eine oder liegt es daran, dass es meinem Darm nicht gut geht? Dass man lernt, es zu unterscheiden und nicht in den Teufelskreislauf kommt, dass man dann noch weniger Gemüsesorten vor allem isst, was dann dazu führt, weil zum Beispiel einfach ganz viele Gemüsesorten präbiotisch, aber auch je nachdem, wie sie zubereitet werden, dann probiotisch sind, was für den Darm super wichtig ist. Ernährt man sich histaminarm, hat man nichts davon.
Genau, und es wird immer schlimmer. Das kommt dann immer noch ein Lebensmittel dazu und noch eins dazu meistens, ne, wenn man so anfängt. Wie du eben sagst, weil man ja die Bakterien da nicht. Vielleicht kannst du das nochmal, das ist vielleicht nicht allen klar, dieser Zusammenhang mit den Bakterien, also mit dem Darm und dem Mikrobiom, wie hängt das zusammen? Oder was machen die Bakterien? Was so?
Also man kann ja zum Beispiel eine Stuhlprobe abgeben und bekommt dann einen Einblick darauf, wie so das Darmmikrobiom von einem aufgebaut ist. Ganz, ganz wichtig dazu ist zu sagen, so eine Stuhlprobe, es wird in dem Bereich immer weiter geforscht, sodass in ein paar Jahren das wirklich ein guter Einblick in das Darmmikrobiom ist. Jetzt sind so Stuhlanalysen ja eher eingeschränkt interpretierbar. Das heißt, das Darmmikrobiom verändert sich alle 24 Stunden. Man hat da also einen ganz kleinen Einblick, wie es da so im Darm, im Darmmikrobiom aussieht, aber es ist ein Anhaltspunkt. Und es gibt eben Bakterien in unserem Darm, vor allem im Dickdarm, da wo der größte Teil eben dieser Bakterien lebt. Und die reagieren eben auf Histamin. Das ist deren Aufgabe. Die sind dafür da, dass wenn eben etwas Histaminhaltiges reinkommt, dass sie eben darauf reagieren. Es gibt aber auch andere Bakterien, die dann dafür sorgen, dass andere Bestandteile vom Essen, also von den Fasern, die in den Dickdarm kommen, verarbeitet werden. Aber diese Bakterien reagieren eben auf Histamin. Und wenn, wir haben ja eine Riesenvielfalt in unserem Darmmikrobiom, also da leben ja mehr Bakterien, als es Menschen auf der Welt gibt. Wenn man sich mal eine ganze Zeit lang sehr einseitig ernährt hat oder hatte vielleicht mal auch eine stressige Phase, manchmal sind stressige Phasen, wenn man denkt, ja, ich hatte jetzt eine stressige Phase, wie lange geht die denn schon? Ja, eigentlich schon das ganze Jahr, also wenn es dann wirklich auch länger ist. Und wenn man ja vielleicht sich sehr zuckerreich ernährt hat oder ja einfach nicht so richtig in Balance war, kann es passieren, dass gute Bakterien im Darm sich verringern. Und nun ist es so relativ, es gibt jetzt nicht die guten Bakterien oder die schlechten Bakterien, also zum Beispiel Hefepilze, die immer sehr negativ angesehen werden, die jetzt keine Bakterien sind, haben aber auch ihre Aufgabe in unserem Darm. Und so
Für
haben
ins
schlechte Bakterien eben,
Gleichgewicht.
absolut, so haben schlechte Bakterien eben auch ihre Aufgaben, aber alles muss quasi im Balance sein. Und wenn man jetzt viel Zucker isst oder einfach keine gute Ernährungsweise hat oder vielleicht auch irgendeine Erkrankung dazugekommen ist oder eben Stress, Dann sind da diese guten Bakterien und dann geht das irgendwie, hält sich das nicht das Gleichgewicht und auf einmal sind mehr Bakterien da, die in diesem Histaminbereich sind und die auf Histamin so stark reagieren auf einmal, weil man ja irgendwie das Darmmikrobiom dann muss ja auch irgendwie gefüllt sein und da waren dann eben, dann sind dann eben die Bakterien vor allem vorhanden, die auf Histamin reagieren. Und dann denkt man schnell in dem Zusammenhang, Mensch, ich habe eine Histaminintoleranz und diese ganzen Allergietests sind ja auch eigentlich nur eine Rückkopplung vom Immunsystem, also von unserem Darm. Das heißt, wenn es unserem Darm nicht gut geht und wir machen in dem Moment einen Test, dann kommt dann raus, okay, sie reagieren auf Histamin, was einfach nur daran lag, dass in dem Moment die Konzentration an diesen Bakterien sehr hoch war, die eben auf Histamin reagieren. Was sich aber innerhalb von, ja, Wochen, Monaten verändern kann, wenn man die Ernährung umstellt und eben die Bakterien fördern, die nicht auf Histamin reagieren, die dann auch wieder da sind, die sich reduziert haben durch eben Stress oder eine ungesunde Ernährung oder eine nicht so ausgewogene Ernährung.
Ja, ich meine jetzt auch vor allem generell das Darmmikrobiom, weil auch Antibiotika zum Beispiel machen ja ganz, ganz viel, zerstören ja das Gleichgewicht im Darm. Und was viele nicht wissen, dass auch andere Medikamente, also du hast gesagt, du hast so viele Medikamente nehmen müssen, dass die auch total, dass sämtliche Medikamente oder sehr, sehr viele Medikamente auch das Darm, Einfluss auf das Darmmikrobiom haben. Und da eine Einseitigkeit machen, wenn man, vor allem, wenn man das jahrelang nimmt und dadurch der Teufelskreis immer schlimmer wird. Das war mir nochmal wichtig zu sagen. Und wie hast du denn vielleicht, wie hast du denn selbst damals angefangen? Wie hast du denn den Einstieg gefunden von deinen ganz vielen Medikamenten und deinem völlig zerstörten Darm oder gestörten Darmgleichgewicht? Womit hast du denn angefangen?
Also erstmal, damit ich es nicht vergesse, zum Thema Probiotika oder Antibiotika, wenn man also ein Antibiotikum nimmt, ist es ganz wichtig, eben währenddessen oder spätestens danach ein Probiotikum zu nehmen, um die Bakterien, die eben getötet wurden, wieder mit einzugliedern. Und ganz oft steht auf den Produkten 3 Wochen, 4 Wochen einnehmen und dann ist gut. Und dann merken ganz viele, wenn sie aufhören, Mensch, mir geht's aber immer noch schlecht. Also wenn man Antibiotika eingenommen hat, mindestens 3 bis 6 Monate Probiotika einnehmen. 6 Monate, wenn man wirklich nacheinander eine Infektion hatte. Manchmal kennt man das, man ist irgendwie total krank und hat vielleicht eine Infektion, hat Antibiotikum bekommen und dann hat es irgendwie nicht ausgereicht. Man ist zum Arzt und hat er gesagt, okay, verlängern Sie nochmal. Das ist der Fall, wo wirklich 6 Monate am Stück dann Probiotika eingenommen werden sollten. 3 bis 4 Wochen reichen überhaupt nicht aus. So schnell ist der Darm nicht. So, und das ist ganz, ganz wichtig. Also bei mir. Wie habe ich angefangen? Ja, also das hört sich jetzt vielleicht total komisch an, aber der Anfang war wirklich ein ganz klarer Moment. Das war nicht, ich stand irgendwie beim Einkaufen und wollte Gemüse oder Früchte einkaufen oder irgendetwas anderes, sondern es war zu Hause. Es war ein klarer Moment, wirklich. Also vielleicht hat der ein oder andere das auch schon mal in seinem Leben gehabt, dass man bei all diesen Gedanken, die man so im Kopf hat im Alltag, neben Job und oder Familie, es war wirklich einmal so alles weg und ganz klar der Moment, was will ich eigentlich? Ich nehme hier zweimal in der Woche, muss ich mich zu Hause, das muss man sich vorstellen, zu Hause selbst spritzen, habe überall blaue Flecke, überall merke ich schon in den Oberschenkeln, es sind so, ja, so wie Vernarbungen und das ist alles total, ja, uneben und ich fühle mich unwohl und ich nehme jeden Morgen, stelle ich mir um 7 Uhr einen Wecker, nehme dieses erste Medikament, dann 2 Stunden später das nächste. Muss immer die ganzen Pillenboxen, die ich dann alle paar Wochen zusammengepackt habe, das hat 2 Stunden gedauert. Und da hatte ich wirklich einfach, damit hat es angefangen, mit diesem einen klaren Moment, was will ich? Und da hatte ich wirklich ganz tief das Gefühl, ich will weniger Medikamente nehmen. Das war so, wie es angefangen hat. Das war nicht, ich möchte super gesund sein und topfit und ich will einen Marathon laufen, sondern es war einfach, ich will meine Medikamente reduzieren. Und dann habe ich angefangen, mir einen Plan zu machen und habe gesagt, okay, was will ich reduzieren? Was soll als erstes weg? Was ist mir wichtig? Wo habe ich das Gefühl, welches Medikament macht mir am meisten Probleme? Und das war wirklich eine der beiden Spritzen. Wenn ich mich da donnerstags abends gespritzt habe, da war es mir so schlecht und auch am nächsten Tag. Ich konnte, das war dann Donnerstag, Freitag hatte ich dann noch einen Arbeitstag und das ganze Wochenende war eigentlich, da dachte ich, okay, für was habe ich eigentlich ein Wochenende? Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich möchte dieses Medikament nicht mehr nehmen. Nur noch eine Spritze in der Woche und ich würde gern Cortison reduzieren. Ich habe fast 70 Milligramm Cortison in Höchstzeiten genommen. Das ist eine Menge. Das heißt, ich habe ein aufgedunsenes Gesicht gehabt. Auch schon so ein Stiernacken, konnte nicht mehr gut schlafen, weil einfach Cortison eben auch eine aufputschende Wirkung hatte. Hatte auch, ja, mir ging es einfach nicht so gut, war wirklich nicht so richtig im Balance. Und dann habe ich erstmal angefangen zu schauen, was wäre wirklich für Autoimmunerkrankungen wichtig. Und da bin ich natürlich auf das Thema Gluten gekommen und habe gemerkt, okay, eigentlich weiß man schon seit Jahrzehnten, dass Gluten eben bei, vor allem bei Autoimmunerkrankungen, immer wieder Entzündungen entfachen kann. Wo ich so, das war der erste Moment, wo ich dachte, Mensch, das weiß man jetzt seit so vielen Jahren schon. Warum hat mir das nicht einer mal gesagt? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, man muss eben sich selbst erst einmal informieren und gucken, ob es für einen wichtig ist. Glutenfrei muss nicht für jeden der richtige Weg sein. Aber mit drei Autoimmunerkrankungen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es eine Wichtigkeit hat, auf Gluten zu verzichten. Das habe ich gemacht und habe dann wirklich Stück für Stück mehr Gemüse in meinen Alltag integriert. Denn letztendlich, und das ist das, was ich auch immer predige, bei all dem, was so Diäten vorgeben oder Ernährungsrichtlinien, ob jetzt ketogen, Paleo oder vegan, vegetarisch, es geht immer nur ums Gemüse. Immer nur, das haben alle gemeinsam. Es gibt keine Diätform, die sagt, Mensch, iss mal weniger Gemüse, sondern es geht immer ums Gemüse. Und da war es mir wirklich wichtig, dass ich da wieder ein gesundes Verhältnis dazu bekomme. Und ich hatte irgendwann auch die Möglichkeit, eben, und ich weiß, es ist nicht jedem möglich, aber das war mein Weg, einen Garten zu haben. Und das hat mir wirklich nochmal das Gefühl zurückgegeben, zu verstehen, okay, woher kommt das alles? Wir haben eigentlich gar keine Ahnung, wie Dinge angepflanzt werden. Wir wissen gar nicht, wie oft man gießen muss, was man tun muss. Und dann habe ich wirklich das Verhältnis dazu zurückbekommen, was mein Körper eigentlich braucht, wie viel Ballaststoffe ich eigentlich benötige. Habe angefangen, das mit Saaten ja, nochmal weiterzuführen, das Thema Ballaststoffe und auch Proteine. Und habe dann wirklich auch später, als ich gemerkt habe, okay, ich kann jetzt auf einmal das Cortison reduzieren und auch die Spritzen, habe dann auch mit Nahrungsergänzungsmitteln das alles noch ja, optimiert. Und dann ging es auf einmal, denn es war wirklich vorher jahrelang so, wenn ich nur ein halbes Milligramm Cortison reduziert habe, ein halbes Milligramm, dann habe ich sofort über 40 Grad Fieber bekommen. Sofort. Mein Körper, das Immunsystem hat sofort darauf reagiert. So eine Abhängigkeit entstanden. Und mir war ganz klar, ich muss meinem Körper etwas als Ersatz bieten. Es wird nie funktionieren, auf Dinge zu verzichten, wenn ich ihm keinen Ersatz biete. Und das ist etwas, was du schon vorher, vor ganz am Anfang gesagt hast. Es bringt nichts, die Dinge einfach radikal rauszunehmen. Man muss dem Körper immer einen Ersatz bieten. Wir sind ein Gewohnheitstier. Wir müssen ihm was geben, womit er arbeiten kann. Und das habe ich gemacht. Und natürlich im Zuge dessen habe ich dann auch angefangen, weniger Milchprodukte zu mir zu nehmen, das Thema Zucker zu reduzieren. Und habe aber ganz am Anfang ja einen Tipp bekommen, Mensch, mach doch mal bei dieser Zucker-Challenge mit und verzichte doch mal für 12 Wochen, 8 oder 12 Wochen komplett auf Zucker. Und dann habe ich das gemacht. Und das hat bei mir wirklich ganz viel verschlimmert, weswegen ich immer sage, keine radikalen Veränderungen, nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch wenn man empfindlich ist. Denn das hat dazu geführt, dass mein Körper auf jeden Fall dann in kürzer Zeit ganz, ganz wenig Energie hatte. Und ich habe eben dieses Fehlen an Energie, was einfach bei Autoimmunerkrankungen ist so, dass einfach ganz viel ja, an Energie fehlt. Und oft ist es so, dass Zucker einfach die schnellste Möglichkeit ist, ja, schnell Energie zu bekommen. Und dann habe ich auf einmal gar keinen Zucker mehr zu mir genommen. Ja, wo war jetzt die Energie? Mein Körper hat gar keine mehr bekommen. Ich bin in ein Riesenloch gefallen. Auf einmal hatte ich auch ganz schlimme Darmprobleme nochmal bekommen. Also mein Körper hat wirklich rebelliert und dann habe ich gemerkt, okay, diese Zucker-Challenge hat mir gar nicht gut getan. Und damals auch meine Freundin, die mir das empfohlen hatte, die keine Erkrankung hatte, hat auch gemerkt, Mensch, seitdem geht es mir eigentlich deutlich schlechter. Ich vertrage auf einmal bestimmte Produkte nicht mehr. Auch hier ist es wichtig, keine radikalen Veränderungen. Der Körper reagiert darauf, der arbeitet mit dem, was er bekommt. Unser Körper ist extrem gütig. Also wenn man manchmal sieht, wie man sich ernähren kann und der Körper trotzdem durchhält, der ist einfach so
Das ist
gütig und arbeitet
erstaunlich,
mit sich,
ja.
ja,
Wie manche sich ernähren und
jahrzehntelang.
trotzdem gesund sind, ja,
Ja,
tatsächlich.
absolut. Weil der in dem Sinne nicht bewertet, sondern er versucht einfach mit dem, was er bekommt, gut zu arbeiten. Und wenn man ihm das auf einmal vorenthält, dann ist es wirklich eine Riesenumstellung und darauf kann er nicht so schnell reagieren und das ist nie sinnvoll. Ja, und so habe ich angefangen und das Stück für Stück immer noch mal angepasst und habe dann wirklich eine, ja, für mich individuelle Ernährungsform gefunden, die mir gut tut. Und die phasenweise wirklich auch, ja, immer mal auch mehr Fleisch enthalten hat. Denn mir war irgendwann bewusst, sehe ich komplett bei Autoimmunerkrankungen, jetzt bei den Sachen, die ich habe, denn da war auch noch die Nebenniere beteiligt, also wirklich eben durch die lange Einnahme von Cortison. Und im Körper wird ja Cortisol, das Natürliche, quasi in der Nebenniere produziert. Und es war wirklich, ja, ähnlich wie so ein Burnout zu spüren in meinem Körper. Und es hat mir am Anfang eben nicht gut getan, alles mit Hülsenfrüchten oder anderen proteinhaltigen Quellen zu ersetzen. Auch das Thema Tofu war schwierig für mich, weil ich ja eben ja eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse habe und da eben die Phytoöstrogene dann nicht so positiv in dem Moment waren. Das heißt, ich habe mir das Stück für Stück erarbeitet. Und das geht nicht von heute auf morgen. Und das ist ja auch so eine Bewegung zu sagen, okay, ich ernähre mich jetzt vegetarisch, ich ernähre mich vegan, was ich super finde, aber langsam. Ganz, ganz langsam. Wir haben Zeit. Und jeden Tag, in dem wir uns verbessern, ist auch, ja, tun wir auch Gutes dann eben für Tiere, für die Natur. Und dieses wirklich von heute auf morgen, Schlag auf Schlag, so viel zu verändern, das war, ja, so das, was ich aus diesen, persönlich aus meiner Ernährungsumstellung gelernt habe, dass das für die meisten Menschen nicht gut funktioniert. Und aktuell im Praxisalltag merke ich natürlich auch, dass es manchmal auch bei anderen Menschen der Anfang ist, wo dann die Dinge richtig aus dem Ruder laufen. Und deswegen ist es auch etwas, was ich eben dann Schwangeren empfehle, langsam, Stück für Stück und in der Schwangerschaft noch mal ein bisschen langsamer
Ja, und
als.
reflektiert vor allem. Ich glaube, das ist auch ein Schlüsselwort, dieses reflektiert, weil es gibt schon durchaus Leute, die das von einem Tag auf dem anderen, auf den anderen machen und das geht ihnen gut damit. Das gibt es
Ja.
ja auch. Das ist wieder dieses, jeder Mensch ist wirklich individuell und jeder braucht auch andere Sachen. Jeder hat auch, das ist ja auch, dass unsere Enzyme, was alles Mögliche im Körper ja unterschiedlich arbeiten. Manche hat einen Mangel von einem Enzym oder von einem Stoff und der andere nicht. Und
Richtig.
dadurch muss man da wieder drauf eingehen und da wieder auch einen Weg finden, das vielleicht ein bisschen anders zu machen als bei dem anderen. Und das ist das Wichtige, zu reflektieren und möglichst eben mit einer Person, die das, die viel Erfahrung damit hat, die dann sagt, ah, das könnte daran liegen, jetzt versuchen wir es mal so, dass man alleine eben nicht so hinkriegt. Wie ist es denn, wenn jetzt Schwangere zu dir kommen, wie macht ihr das? Wie arbeitest du mit ihnen? Wie lange oder wie beginnt das? Oder erzähl einfach mal.
Ja, also es ist einer meiner, ja, Hauptprogramme, die ich anbiete. Es nennt sich Happy Mama Programm. Ja, ist ein ganz tolles, individuelles und ja, spannendes Programm, was ich anbiete. Und es sieht wie folgt aus. Also es integriert sich wirklich super in den Alltag, ja, von jeder Frau eigentlich, und von den lieben Mamas. Denn ich möchte natürlich, dass das für die super entspannt ist. Also ich will nicht, dass die ja bei mir das Gefühl haben, Mensch, jetzt muss ich ein Ernährungscoaching machen und das ist super anstrengend und dann stresse ich mich damit total, sondern das ist super entspannt. Das heißt, wenn man Lust hat, bei mir allgemein sich mal ja, einfach über das Thema auszutauschen und einfach mal zu gucken, Mensch, wäre beispielsweise das Happy Mama Programm etwas Passendes, fängt es erstmal so an, dass ich jeder Frau, die vorhat, schwanger zu werden oder auch schon schwanger ist, es anbiete, wirklich eine Stunde mit mir kostenlos zu sprechen. Das biete ich an, weil es eben so ein Herzensthema von mir ist. Das heißt, wir haben eine Stunde Coaching komplett kostenlos und finden dann gemeinsam raus, wäre das jetzt etwas Passendes oder vielleicht merkt die ein oder andere Mensch, das Da hätte ich jetzt keine Lust drauf. Und das ist erstmal die eine Möglichkeit, wirklich ganz exklusiv eine Stunde mit mir zu sprechen. Und wenn es dann dazu kommt, dass man sagt, ja, ich möchte das Thema auf jeden Fall in meiner Schwangerschaft integrieren, das ist mir super wichtig, meine Ernährung ein bisschen anzupassen, dann arbeiten wir gemeinsam mit einem Happy Mama Workbook, gehen in die Ernährung rein, schauen, wie ist der aktuelle Stand, wie können wir einzelne, ja, Dinge verändern, was für positive Auswirkungen hat das? Und das mache ich natürlich mit ganz vielen schwangeren Frauen, die ja im Anschluss auch berichten, Mensch, dadurch, dass ich jetzt irgendwie meine Ernährung angepasst habe, merke ich auch in der Wochenbettphase, dass ich ja gar nicht mehr diese ganz schlimmen Heißhungerattacken habe, also dass ich auch viel entspannter bin, dass die Wochenbettphase für mich eine ganz tolle Regenerationsphase ist und ich viel schneller regeneriere. Das bekomme ich quasi immer wieder als Feedback von meinen Mädels. Das ist total schön. Und ein kleiner Teil des Happy Mama Programms ist tatsächlich auch schon zusätzlich ja die Beikosteinführung. Da bin ich teilweise auch noch live mit dabei und sehe halt, was ja für positive Auswirkungen das dann eben auf die Babys hat, wenn man da auch schon bei der Beikosteinführung die ein oder anderen Dinge mit beachtet, so dass wirklich Verstopfung eigentlich kein Thema bei allen Babys sind, die ich damit betreue. Aber das Programm ist super entspannt. Es läuft viel online ab, wenn das eben gewollt ist, so dass man keine Fahrten hin und her hat oder irgendwie viel Zeit dafür investieren muss. Und das ist ein kleines Stück-für-Stück-Programm, was wirklich einfach umzusetzen ist, aber in jedem Fall super individuell ist. Das heißt, die Pläne, die quasi meine Happy Mamas bekommen, da ist jeder Plan anders. Das heißt, es ist keiner vorgeschrieben. Die Pläne werden erst gemacht, wenn ich dann einen Eindruck davon bekommen habe, wer ist da vor mir, wenn wir eine Anamnese gemacht haben, die 90 Minuten geht, wenn ich weiß, okay, was sind die Bedürfnisse? Ich schaue mir auch Blutwerte an, die ja eh von der Frauenärztin abgenommen werden und gucke, ob da irgendetwas auffällig ist, was ich mit einplanen muss, auch bei Vitaminen. Und ja, genau, das ist so das Happy Mama Programm, so ein, ja, so ein bisschen abholen bei dem Thema Ernährung in der Schwangerschaft und auch danach Wochenbettphase. Ja, und hat eben als kleinen Bonus noch die Beikosteinführung mit drin, die ja dann auch schneller als man denkt eine große Rolle spielt. Also das geht wirklich super schnell. Geht die Phase, je nachdem, wie lange man eben stillt oder wie man das integrieren möchte, geht schon schnell vorbei und auf einmal ist das Beikost-Thema schon präsent. Es gibt dann viele Frauen, die sich während des Stillens schon informieren und gar nicht wissen, was soll ich jetzt machen? Jetzt muss ich ja wieder so viele Informationen sammeln und das ist damit komplett abgedeckt, sodass man sich keine Gedanken mehr machen muss.
Ja, schön. Und es geht, wendet sich an alle Mamas und aber auch an Autoimmunkranke, ne? Also es ist egal
Genau.
sozusagen.
Absolut, weil es ja auch einfach ein Themengebiet ist, was ja mich auch persönlich betroffen hat, bin ich in dem Bereich ja natürlich auch absolut geschult und kann da einfach die Mamas, die auch schon mit chronischen Erkrankungen zu mir kommen, komplett abholen. Das können auch, also es müssen nicht immer Autoimmunerkrankungen sein, es können auch andere Darmerkrankungen sein, aber da in dem Bereich kenne ich mich sehr gut aus und kann jeden damit abholen und das ganz individuell gestalten. Wie gesagt, es gibt nicht die eine gesunde Ernährung. Wir versuchen es wirklich ganz individuell anzupassen.
Ja, und durch diesen einstündigen Gratistermin ist es ja wirklich überhaupt kein Risiko. Da kann man ja wirklich das gut abschätzen, ob das was passt, ob das passt dann jeweils,
Gar nicht.
ne?
Also ich finde auch immer wichtig, dass es muss auch menschlich passen, ne? Also wenn man dann im Gespräch also merkt, so, ach, es fühlt sich irgendwie gut an und da habe ich Lust drauf. Aber wenn man irgendwie merkt, okay, wir sind total unterschiedlich, das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich mit Raffaela dann immer so Gespräche habe, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Und auch einfach das Gefühl zu bekommen, in welche Richtung geht denn das Programm für mich individuell, habe ich da das Gefühl, dass ich da jemanden an der Seite hätte, der da wirklich ja, auch für mich immer da ist, gute Pläne erstellt. Also es geht so ein bisschen um das Gefühl, dafür ist das einstündige Gespräch. Und ich gebe da auch immer schon Impulse mit, was man so im Alltag vielleicht das eine oder andere, was man so verbessern könnte, weil eine Stunde auch viel Zeit ist, die man, wo ich dann schon einen Eindruck bekomme, Mensch, was würde ihr denn vielleicht aktuell so ein bisschen weiterhelfen? Genau, das mache ich gerne. Ich habe natürlich, es ist natürlich begrenzt. Das ist quasi, ja, ich bekomme, das ist ganz unverbindlich und kostenlos und versuche mir aber immer Zeit frei zu schaufeln, um das dann in meinen Terminkalender zu integrieren, weil es mir so super wichtig ist.
Du hast ja so viel Erfahrung jetzt nach diesen ganzen Jahren, ne, mit deiner Geschichte und deinem.
Ja, total. Also ich mache
Sehr
das Ganze.
schön.
In dem Bereich bin ich seit über 10 Jahren aktiv und ja, da gibt es trotzdem noch so viel an Wissen, was man weitergeben muss, was nach draußen strömen muss. Und ich finde das so super, dass du da mit dem Kongress so was Tolles, ja, einfach ins Leben gerufen hast.
Mir geht es ja auch so, dass mir das so am Herzen liegt, weil man einfach so die Weichen stellen kann, ja, in diesem Alter und in dieser Zeit. Ja.
Ja.
Gut. Dann haben wir jetzt eigentlich, fällt dir noch was ein, was wir vergessen hätten, haben könnten?
Oh, ich kann wahrscheinlich noch Stunden darüber reden, aber ich glaube, für den Anfang reicht es. Es ist mir
Mhm.
wirklich wichtig, dass jeder weiß. Natürlich, es wäre super, wenn man sich ja schon früh im Leben mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt. Aber ja, spätestens in der Schwangerschaft ist es wirklich ein Thema, was für viele schwangere Frauen präsent ist. Und wenn sie darauf Lust haben und ja gerne mal ein bisschen genauer in die Materie eintauchen möchten, können sie sich gerne jederzeit bei mir melden. Ich weiß, das machen nicht viele Leute, dass sie es anbieten, aber das ist wieder das, was ich halt ja durch meine Erkrankung mitgenommen habe. Auf der Suche nach jemandem, der für einen passt, muss man dann immer mal ein Gespräch führen und dafür zahlt man vielleicht gleich Geld und merkt aber nach dem ersten Gespräch, irgendwie passt das für mich nicht. Und für mich war mal wichtig, Mensch, warum bieten die das denn nicht an? Ich würde gerne erstmal mit der Person sprechen. Man kennt den Coach oder den Therapeuten ja vorher nicht, auch wie bei Ärzten. Manchmal, wenn man das erste Mal bei einem Arzt ist, denkt man, okay, ich suche mir lieber einen anderen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man den Kontakt vorher hat und dass er komplett verbindlich ist und beide Parteien schauen können, wollen wir zusammenarbeiten.
Ja, das ist schön. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir ganz herzlich für das schöne Gespräch und wir schreiben deinen Kontakt natürlich hier drunter und dann dürfen die und sich bei dir melden.
Super, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.